Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, woran man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung erkennt und wie die Diagnose gestellt wird. Wenn du erfahren möchtest, warum Betroffene mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa häufig mit Bauchschmerzen, Durchfällen, Gewichtsverlust und Nährstoffmängeln kämpfen, und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, welche Ernährung während eines akuten Schubs den Darm optimal unterstützt.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten. Deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Ja, ich bin unlängst von einer treuen Hörerin der Bauchdetektivgeschichten gefragt worden, ob ich denn nicht einmal eine Folge machen könnte zum Thema Ernährung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und dann habe ich mal in meinem Redaktionsplan geschaut und habe mir gedacht, wow, es ist ein super Thema, eine super Idee, denn heute ist die 82. Bauchdetektivgeschichte. Und ich habe noch nie darüber gesprochen, obwohl ich natürlich sowohl in Wien in meiner Praxis als auch online immer wieder Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, konkret Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, betreue. Wenn man jetzt an Darmerkrankungen denkt, dann denken viele Menschen an Durchfall, Bauchweh, Blähungen, Blähbauch, vielleicht noch an ein Reizdarmsyndrom oder einen Reizmagen mit Sodbrennen oder stillem Reflux. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind da aber etwas ganz anderes. Natürlich hat man Bauchbeschwerden, wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, aber es sind nicht nur Beschwerden, sondern es findet tatsächlich eine Entzündung im Darm statt. Das bedeutet, ja, wenn du oder jemand in deiner Familie, im Bekannten, Freundeskreis die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa bekommen hat, dann tauchen meistens zwei Fragen sofort auf. Erstens, was passiert da eigentlich in meinem Darm? Was bedeutet diese Diagnose? Und was darf ich jetzt überhaupt noch essen? Ja, und beide dieser Fragen möchte ich im Rahmen von einem kleinen CED-Special, also CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankung, ich werde diese Abkürzung sicher häufiger verwenden, also im Rahmen eines kleinen CED-Specials in zwei Teilen, also diesem Teil heute und dann auch dem nächsten Teil, gerne klären. Starten wir also gleich mal mit der ersten großen Frage. Was passiert denn da überhaupt im Bauch? Warum habe ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung? Was ist denn da genau los? Im Unterschied zu normalen Bauchbeschwerden, die immer mal wieder auftreten können, wie mal irgendwann einmal Durchfall, Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen, wie es zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom passiert oder auch Reflux, stiller Reflux beim Reizmagen, ist es bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wie schon der Name sagt, so, dass da tatsächlich eine Entzündung im Darm stattfindet. Das bedeutet, dass das Immunsystem aktiviert ist und Strukturen im Darm angreift. Und dadurch kommt es einerseits zu argen Beschwerden, Durchfälle, und zwar sprechen wir da nicht von vielleicht 5-mal am Tag aufs Klo, sondern oft 10, 14-mal pro Tag Stuhlgang, heftige Bauchschmerzen, oft Blut im Stuhl und natürlich auch Müdigkeit, Gewichtsverlust, Nährstoffmängel und so weiter. Man kann dieses Entzündungsgeschehen dann auch im Blut und im Stuhl nachweisen. Also man kann da Entzündungsmarker im Blut messen, zum Beispiel das CAP, das T-reaktive Protein, oder auch die Blutsenkungsgeschwindigkeit. und im Stuhl dann das Calprotectin, das wirklich dezidiert einen Hinweis auf eine Entzündung direkt im Darm liefert. Auch Lactoferrin wird manchmal gemacht. Und wenn dann ein Arzt oder eine Ärztin reinschaut mit einem Endoskop in den Darm, über eine Gastroskopie oder Koloskopie, also Gastroskopie ist von oben runter in den Dünndarm, dass man reinschaut, und eine Koloskopie ist von hinten rein, da wird der Dickdarm angeschaut, da sieht der Arzt oder die Ärztin sichtbare Schleimhautschäden. Und diese Schleimhautschäden, die können jetzt nur an der Oberfläche sein, dass das einfach entzündet ist, aber es ist auch möglich, dass sich direkt strukturelle Veränderungen ergeben, also Vernarbungen, die den Darm, also wenn das wieder abhält, dass sich Narben bilden, und die können dann zum Beispiel Engstellen bewirken, sogenannte Stenosen. Und wenn Entzündungen besonders tief reichen, dann können sich sogar kleine Tunnel durch die Darmwand bilden, die, das sind so Verbindungsgänge, die bezeichnet man medizinisch als Fisteln. Also das ist alles bei diesen CEDs möglich. Das klingt jetzt alles schon mal ziemlich schlimm, aber glücklicherweise bedeutet eine CED zu haben nicht automatisch, dass man ständig Beschwerden hat, dass es einem dauernd schlecht geht, weil die Erkrankung typischerweise in Phasen verläuft, die sich abwechseln. Es gibt immer wieder Schubphasen und sogenannte Remissionsphasen. Stell dir das vielleicht so vor, als wäre der Darm ein Wald, und bei einem gesunden Mischwald, wo es auch immer wieder regnet, der einfach gut aufgestellt ist, sagen wir jetzt einmal, da gibt es keine Brände. Aber bei einem trockenen Wald, der vielleicht nicht so optimal, wo es selten regnet, wo eher eine Monokultur ist, nur eine Baumart und eine Buschart oder so, da entstehen immer wieder mal Brandherde. Die sind manchmal klein, manchmal größer, manchmal brennen mehrere Stellen gleichzeitig, und dann regnet es, dann ist wieder mal ruhig. Ja, und genau das ist ungefähr das, was man bei einer CED als Schub- und Remissionsphasen bezeichnet. Im Schub, wie gesagt, ist die Entzündung aktiv, die Betroffenen haben Beschwerden. Man sieht eben auch die Entzündungsmarker im Blut erhöht, auch das Calprotectin im Stuhl. Und man muss die Therapie dann häufig auch anpassen, sowohl die medizinische Therapie als auch die Ernährung. Ziel ist, die Betroffenen wieder in Remission zu bringen. Das heißt, die Remissionsphase ist eben die Phase, wo die Erkrankung ruhig ist, wo keine Entzündung auftritt. Und da gibt es auch mehrere Ebenen, die man heutzutage unterscheidet. Es gibt einerseits die biochemische Remission, also das bedeutet, dass die Blutwerte, also CRP zum Beispiel, und das Calprotectin sich normalisiert haben. Die endoskopische Remission, wenn man in der Darmspiegelung keine aktive Entzündung mehr sieht. Und für die Betroffenen die wichtigste ist die klinische Remission. Also das bedeutet, dass die Betroffenen keine oder kaum Beschwerden mehr haben. Im deutschsprachigen Raum leben vermutlich rund 7.000 bis 800.000 Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und hier ist die Colitis ulcerosa etwas häufiger als Morbus Crohn. Bestimmt fragst du dich jetzt, okay, das sind beides chronisch entzündliche Darmerkrankungen, sowohl die Colitis ulcerosa als auch Morbus Crohn. Was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Ich fange mit der Colitis ulcerosa an, weil die eben etwas häufiger vorkommt als Morbus Crohn. Und das Wort alleine, das kommt aus dem Lateinischen und Griechischen. Colon ist der Dickdarm und itis die Entzündung. Also wortwörtlich übersetzt einmal Entzündung des Dickdarms, das ist die Colitis. Und ulcerosa, das kommt vom lateinischen Wort ulcus für Geschwür. Und da sind diese entzündlichen Schleimhautschäden gemeint, die man sehen kann, wenn jemand so eine Erkrankung hat. Also wörtlich bedeutet Colitis ulcerosa eigentlich geschwürige Entzündung des Dickdarms. Und das ist auch der Hauptunterschied zum Morbus Crohn, weil die Colitis ulcerosa ausschließlich den Dickdarm betrifft. Die Entzündung beginnt praktisch immer im Enddarm, also ganz hinten, und breitet sich von dort meist kontinuierlich nach oben aus. Stell dir das vielleicht so vor, wie ein Farbklecks auf seinem Filterpapier. Ja, wenn du da am unteren Rand so einen Farbklecks raufgibst, dann breitet sich die Farbe immer weiter nach oben aus. Genauso kannst du dir das mit der Entzündung bei Colitis ulcerosa vorstellen. Also die Entzündung ist durchgehend, aber dafür reicht sie normalerweise nicht durch die gesamte Darmwand durch. Drum sind auch so Komplikationen wie Fisteln oder Abszesse viel seltener bei der Colitis ulcerosa als bei Morbus Crohn. Und man unterscheidet jetzt je nachdem, wie weit sich diese Entzündung im Dickdarm ausgebreitet hat, verschiedene Formen. Es gibt eine Proktitis, da ist nur der Enddarm betroffen. Dann gibt es eine linksseitige Colitis, da ist die Entzündung, da reicht die Entzündung bis in den linken Dickdarm vor. Und dann gibt es eine sogenannte Pankolitis, da ist der gesamte Dickdarm betroffen. Und diese Unterscheidung ist natürlich wichtig, weil ja die Ausdehnung und der Schweregrad logischerweise Einfluss auf die Therapie haben. Beschwerden, bei denen man unbedingt an eine Colitis ulcerosa denken sollte, also die wirklich charakteristisch sind, sind sehr häufige Durchfälle, starker Stuhldrang, mehrmals pro Stunde. Also Betroffene sagen da oft, sie sitzen ständig auf dem Klo, auch wenn nur wenig Stuhl kommt. Dann meistens Blut im Stuhl, Blut und Schleim und auch Bauchkrämpfe. Und zusätzlich natürlich sind die Betroffenen extrem müde und erschöpft, nehmen an Gewicht ab, ungewollt, haben keinen Appetit, haben oft Fieber. Und warum Blut im Stuhl? Das ist ja eines der typischsten Symptome von der Colitis ulcerosa. Ja, weil die Entzündung eben direkt die Darmschleimhaut betrifft, wie ich erklärt habe. Und da, man kann sich das wie kleine entzündete Wunden vorstellen, die natürlich leicht bluten können. Und drum sieht man da eben wirklich sichtbares Blut am Stuhl, blutig-schleimige Durchfälle. Also falls du solche Beschwerden hast, dann schleunigst zum Arzt, zur Ärztin, damit man das wirklich abklärt und schaut, ob da eine Colitis ulcerosa dahinter steckt. Natürlich kommt es auch zu diversen Mangelzuständen durch diesen chronischen Blutverlust, durch das, dass man kaum noch was essen kann und wenn man dann Medikamente bekommt, natürlich, dass die Medikamente auch Nebenwirkungen machen können. Wir sehen das sehr häufig, sehe ich Eisenmangel, Vitamin D und Zinkmangel. Also das ist alles wirklich ganz wichtig, dass man eben das mit am Schirm hat und drum auch schnell die Diagnose bekommt und dann eben mit der Therapie starten kann. Kleine Side-Note am Rande, das möchte ich unbedingt hier auch noch erwähnen. Es gibt auch eine sogenannte mikroskopische Colitis. Und das ist eben deutlich weniger bekannt. Die betrifft eben auch wir haben gesagt, Kolon ist der Dickdarm und Itis die Entzündung. Also eine Colitis ist eine Dickdarmentzündung und die verursacht chronisch wässrige Durchfälle, die sehr plötzlich oft kommen, teilweise auch nachts. Es ist da zwar kein Blut dabei, aber trotzdem mehrmals täglich ganz oft Durchfälle, zusätzlich Bauchweh, Blähungen, auch Müdigkeit, Gewichtsverlust. Und das Ding ist, dass im Gegensatz zur Colitis ulcerosa, wenn man da mit quasi eine Koloskopie, eine Dickdarmspiegelung macht, dann sieht die Darmschleimhaut eigentlich völlig normal aus. Und die Entzündung wird dann erst sichtbar, wenn wirklich Gewebeproben entnommen werden und die dann unter dem Mikroskop untersucht werden. Drum auch der Name mikroskopische Colitis. Ja? Und die ist wahrscheinlich deutlich häufiger, als viele denken. Man schätzt, dass sie ähnlich häufig vorkommen kann wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, aber weil oft die Darmspiegelung dann unauffällig ist, wird sie oft übersehen. Weil im Dickdarm werden eher seltener Proben genommen, das wird im Dünndarm gemacht, um abzuklären, ob eventuell eine Zöliakie vorliegt, damit man sich da die Schleimhaut anschaut, aber das passiert im Dickdarm eben nicht so oft und drum. Wenn du über einen längeren Zeitraum immer wieder solche wässrigen Durchfälle hast, dann sprich das bei deinem Gastroenterologen, bei deiner Gastroenterologin unbedingt an, damit das abgeklärt werden kann. Die zweite große chronisch entzündliche Darmerkrankung ist eben Morbus Crohn. Morbus, das ist lateinisch für Krankheit Und Crohn ist nichts anderes als der Name des amerikanischen Gastroenterologen Dr. Beryl Bernhard Crohn, der diese Erkrankung 1932 zum ersten Mal in einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben hat. Im Gegensatz zur Colitis ulcerosa, wo wir gesagt haben, die betrifft hauptsächlich den Dickdarm, kann Morbus Crohn den gesamten Verdauungstrakt betreffen, also von der Mundhülle bis zum After. Am häufigsten betroffen ist allerdings der letzte Abschnitt des Dünndarms, das sogenannte terminale Ileum, und der Übergang zum Dickdarm. Das Besondere an Morbus Crohn ist, dass die Entzündung oft nicht durchgehend auftritt. Also wenn du dir den Darm in dem Fall mal wie einen Fluss vorstellst mit mehreren Inseln, dann gibt es manche Inseln, die da entzündet sind und manche, und dann sind wieder Abschnitte von Wasser und Inseln, die völlig, wo nichts los ist sozusagen. Ja. Und genau dieses Muster sieht man sehr häufig bei Morbus Crohn. Ärzte sagen dazu ein diskontinuierliches Befallsmuster. Also das heißt eben, dass passagenweise die Entzündung da ist und dann und andere Passagen wieder ruhig sind. Allerdings ist es so, dass im Gegensatz zur Colitis ulcerosa bei Morbus Crohn die Entzündung die gesamte Darmwand betrifft und nicht nur die oberste Schleimhautschicht. Und deswegen können im Lauf der Erkrankung auch Komplikationen entstehen, weil ja diese Entzündungen immer also großflächig sind und dann oft, wenn sie abheilen, Narben bilden, das heißt, es kommt zu Engstellen des Darms, sogenannten Stenosen oder eben diesen Fisteln oder Abszessen, also diesen Tunnels, die durchgehen durch die Darmwand. Natürlich nicht jeder oder jede, die Morbus Crohn hat, entwickelt solche Komplikationen, aber es kann halt passieren. Ja? Die Beschwerden, die sind sehr unterschiedlich. Chronische Durchfälle, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, natürlich eben, man ist müde, erschöpft, man hat keinen Appetit, man fühlt sich einfach schlecht, ja. Manche Betroffene haben zusätzlich, denen ist schlecht, sie haben Fieber, sie haben so Leistungseinbrüche. Und je nachdem, wo, also welche Abschnitte betroffen sind, kommt es sehr, sehr häufig zu Mangelernährung. Weil, grundsätzlich gibt es da drei Gründe. Einerseits essen viele weniger, weil sie entweder Angst vor Beschwerden haben oder einfach keinen Appetit oder eben auch Schmerzen, wenn sie im Schub sind. Und die Entzündung natürlich massiv viel Energie kostet, ist der zweite Grund. Und wenn der Dünndarm betroffen ist, der ja die Aufgabe hat, die Nährstoffe aus dem Speisebrei ins Blut aufzunehmen, dann kann das natürlich nicht mehr optimal ablaufen. Das heißt, viele Nährstoffe können dann nicht gut aufgenommen werden. Sehr häufig betroffen ist Eisen, ist Zink, aber auch Vitamin B12, denn Vitamin B12 wird im terminalen Ileum resorbiert, sagen wir dazu im Fachjargon. Das bedeutet, dass es einfach dort in diesem letzten Abschnitt, bevor es dann in den Dickdarm geht, aufgenommen wird. Dasselbe gilt übrigens für die Gallensäuren. Die Gallensäuren dienen ja der Fettverdauung, die kommen oben am Anfang vom Dünndarm durch die Galle in den Darm und helfen da, das Fett zu emulgieren und so aufzubereiten, dass es dann aufgenommen werden kann. Und die Gallensäuren werden wieder recycelt, ja, die werden auch im terminalen Ileum dann wieder aufgenommen. Und wenn dort aber eine Entzündung herrscht, dann kann es sein, dass das eben nicht funktioniert. Und dann kommen die Gallensäuren in den Dickdarm, wo sie aber eigentlich überhaupt nicht hingehören. Da haben sie nichts verloren. Dort wirken sie nämlich erstens reizend auf die Schleimhaut und die Gallensäuren ziehen dann auch Wasser an und es kommt deswegen zu chronischen Durchfällen und so wässrigen Stühlen mehrmals täglich. Ja? Also wir sagen dazu, im medizinischen Fachjargon heißt das Gallensäureverlustsyndrom. Also das muss man eben auch am Schirm haben. Und last but not least sieht man auch oft, dass während einer aktiven Entzündung vorübergehend auch Laktose nicht so gut vertragen wird oder auch Fruchtzucker, Fructose. Also es kommt zu einer sogenannten sekundären Laktoseintoleranz oder auch sekundären Fructosemalabsorption. Also das bedeutet eben nicht, dass das nie wieder geht, dass man keinen Milchzucker mehr essen kann, keine Fructose, sondern das ist nur in der Phase des akuten Schubs oder auch kurz danach in der Remission beruhigt sich das dann wieder und dann funktioniert das auch alles wieder. Es sei denn natürlich, was ja sein kann, dass man zum Beispiel dieses terminale Ileum, dass das so stark entzündet ist und dass man es nicht in den Griff bekommen hat, medikamentös die Entzündung, dass es derartig vernarbt ist und kaputt ist, dass man es entfernen muss. Und dann natürlich dementsprechend muss man dann eben auch schauen, wegen Vitamin B12, wegen den Gallensäuren, wie man das dann managt. Ja, aber das ist eben Sache der ärztlichen und eben ernährungstherapeutischen Betreuung. Ja, wenn du jetzt noch keine Diagnose hast, aber die genannten Beschwerden erkennst bei dir, entweder die von der Colitis oder vom Crohn, dann unbedingt zum Arzt. Da wird dann die Diagnose gestellt und zwar aus einem Gesamtbild, aus deinen Beschwerden, die du berichtest, aus Blut- und Stuhluntersuchungen. Wie ich schon gesagt habe, man schaut sich diese Entzündungsmarker an. Und dazu dann auch noch eine Darmspiegelung, also eine Gastroskopie oder und Koloskopie, wo dann oft auch Gewebeproben entnommen werden und manchmal auch noch weitere Untersuchungen wie Ultraschall oder ein MRT. Sobald dann die Diagnose steht, geht's los mit der Behandlung. Und da ist die medizinische Behandlung durch Arzt, Ärztin natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Denn Ziel ist einfach, die Betroffenen in die Remission zu bringen und möglichst lange dort zu halten. Da kann auch dann die Ernährung super gut unterstützen, aber es ist wirklich wichtig, dass auch der Einsatz der Medikamente gut passt. Und je nach Schweregrad und Erkrankung, also ob Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, kommen da unterschiedlichste Medikamente zum Einsatz. Ich möchte gar nicht, dass so im Detail ausführen, mich da ausbreiten, denn das ist nicht meine Expertise. Ich bin Ernährungsfachkraft, also das ist wirklich Arzt-Ärztinnen-Sache. Drum hier nur ein ganz kurzer Überblick. Also bei leichteren Verläufen, vor allem bei der Colitis ulcerosa, wird sehr häufig Mesalazin eingesetzt, das direkt entzündungshemmend auf die Darmschleimhaut wirkt. Bei einem akuten Schub, da wird auch oft Cortison verwendet, weil das ist so wirklich wie eine Art Feuerlöscher. Ja? Es hilft, die Entzündung rasch zu kontrollieren. Das ist aber natürlich keine Dauerlösung. Für die langfristige Behandlung werden deswegen Immunsuppressiva eingesetzt. Gerade dann, wenn die Erkrankung immer wieder aufflammt oder stärker verläuft, dann sollen diese Immunsuppressiva das Immunsystem gezielt bremsen. Die Medikamente wirken langsamer als das Cortison und die dienen vor allem dazu, dass die Remission eben bleibt, also dass man die Erkrankung langfristig kontrollieren kann. Und es gibt seit einigen Jahren auch Biologika und moderne Antikörpertherapien. Also die Behandlungsmöglichkeiten haben sich da enorm weiterentwickelt. Und diese Medikamente, die greifen gezielt in die Entzündungsprozesse im Immunsystem ein. Soweit mal zu den Behandlungsmöglichkeiten von ärztlicher Seite. Und jetzt kommen wir endlich zu der Frage, die dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Und zwar, welche Rolle spielt die Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa? Also was ist die beste Ernährung bei Morbus Crohn? Was darf, soll, kann ich bei Colitis ulcerosa essen? Und die ehrliche Antwort lautet, es gibt nicht die eine perfekte CED-Diät. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das zeigen auch die aktuellen Leitlinien und die wissenschaftlichen Daten, die Studien. Denn es ist individuell unterschiedlich und vor allem kommt es darauf an, was möchtest du mit deiner Ernährung gerade erreichen? Denn im akuten Schub gelten ganz andere Regeln als in der Remissionsphase. Und ich möchte in diesem Teil meines Mini-CED-Specials mich jetzt mal auf die Ernährung im akuten Schub stürzen sozusagen und mit dir das mal gemeinsam anschauen. Also, was ist das Ziel der Ernährung im akuten Schub? Und damit das gleich ganz klar wird, stell dir einfach mal vor, dein Haus oder deine Wohnung brennt. In dem Fall würdest du dir wahrscheinlich nicht überlegen, welche neuen Zimmerpflanzen du dir kaufen könntest oder wie du die Wände streichst, sondern du musst zuerst einmal das Feuer löschen. Und genauso ist es bei einer aktiven Entzündung, also aka im akuten Schub. Da geht es einfach mal drum, ausreichend Energie, Eiweiß, Flüssigkeit und andere Nährstoffe und die medizinische Therapie gut unterstützen, sowie deine Beschwerden so gut es geht zu reduzieren. Das ist das Allerwichtigste und das ist der Fokus bei der Ernährung im akuten Schub. Und da wird jetzt gleich das größte Problem im Schub klar, nämlich die Unterversorgung. Denn auf der einen Seite braucht der Darm oder der Körper extrem viel Energie und vor allem auch Eiweiß, weil das ist im Immunsystem und für die Wundheilung wichtig. Auch andere Mikronährstoffe, Zink zum Beispiel, Omega-3, um die Entzündung runterzudrücken und Eisen und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite sind aber massive Beschwerden da, Schmerzen, Durchfälle, kein Appetit, ja. Das heißt, das Essen wird oft überhaupt auch weggelassen, gemieden, weil man das Gefühl hat, das macht es nur noch schlimmer. Also es wird weniger gegessen oder nichts mehr gegessen, aber die Entzündung läuft weiter. Der Körper braucht Energie, braucht diese Nährstoffe. Das heißt, im akuten Schub geht es überhaupt nicht um den perfekten Teller, um Gemüse, Obst, Salat, irgendwelches Darmzufutter, sondern da geht es wirklich um die Basics. Und gerade dann, wenn auch Durchfall im Spiel ist, was ja oft ist, dann ist gerade auch wichtig genug zu trinken. Oftmals 2 bis 2,5 Liter, ja, und da ist es oft am besten wirklich Tees einzusetzen, auch beruhigende Kräutertees, eventuell Trinknahrungen mit Wasser verdünnt, dass man auch die Flüssigkeit gleich, also dass man das Trinken gleich als Vehikel auch nützt, um Nährstoffe reinzubekommen in den Körper. Milde Frucht- und Gemüsesäfte, wenn verträglich auch, sonst auch natürlich stilles Mineralwasser oder Leitungswasser. Und je nachdem, wie stark der Durchfall natürlich ist, auch schauen wegen den Elektrolyten, also dass man da eben einen Elektrolytersatz auch nimmt. Und wenig bzw. keine Ballaststoffe, also bevorzugt wirklich Weißmehlprodukte, weiße Nudeln, Weißbrot, weißes Gebäck, weißer Reis, Grieß, Nockerl, Knödel, alles aus Weißmehl. Also der Verdauung ist so einfach wie möglich machen. Reifes Obst, aber nur als Kompott, als Mousse, Smoothie, Marmelade, alles gekocht oder irgendwo verarbeitet. Gemüse ebenfalls nur gekocht als Suppe oder in einer Soße, also keine Rohkostteller oder irgendwelche Salatschüsseln. Man kann schon zarte Blattsalate mit mildem Dressing machen, aber wirklich eher, also kochen ist immer, wie ich sage, zu meinen Patientinnen vorverdauen und darum geht es, also dass man wirklich den Darm möglichst entlastet. Und Fokus auch auf Eiweiß. Täglich 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist einfach wichtig, damit man den erhöhten Bedarf abdecken kann, der durch die Erkrankung passiert. In der Remissionsphase, dann kann man runtergehen ein bisschen mit dem Bedarf, aber im akuten Schub ist das ganz, ganz wichtig. Und da ist es oft einfach auch nicht möglich, das einfach nur übers Essen zu machen, weil es oft nicht geht, ja. Weil wenn der Appetit nicht da ist oder wenn gewisse Sachen einfach nicht gegessen werden können, dann muss man da auch oft auf enterale Ernährung zurückgreifen, auf Trinknahrungen. Das sind dann spezielle Produkte, die da wirklich optimiert sind für die Ernährung im Schub. Aber ansonsten kann man auch schauen, dass man Milchprodukte verwendet, fettärmere Milchprodukte, Eier, weißes Fleisch, Geflügel zum Beispiel oder Fisch. Fisch hat auch gleich noch zusätzlich Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend sind. Das sind so die Basics. Also was ich auf keinen Fall empfehle meinen Patienten und Patientinnen im Schub, sind natürlich Hülsenfrüchte. Also Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, das ist zwar super Darmzufutter, aber im akuten Schub absolut nicht relevant und empfehlenswert. Was gut verträglich ist, sind oft magere Milchprodukte und auch probiotische Milchprodukte. Und wenn eine Laktoseintoleranz da ist, also gerade dann beim Morbus Crohn, wenn der Dünndarm betroffen ist, kann das oft vorübergehend im Schub passieren. Dann natürlich laktosefreie Produkte, das betrifft jetzt nicht den Käse oder die Butter, das ist per se laktosefrei, aber sowas wie Topfen, also Quark oder Skyr, Joghurt, dass man das dann und auch Milch, dass man das dann laktosefrei nimmt. Pflanzendrinks, Achtung, weil die meisten Pflanzendrinks, sei denn es ist ein Sojadrink oder irgendwie Hafersoja, Mandelsoja, hat kein Eiweiß. Und wenn das Eiweiß schon so wichtig ist, dann ist auch wichtig, dass man da wirklich jedes Vehikel nützt, um Eiweiß reinzukriegen. Also nicht mit Mandelmilch oder Haferdrink arbeiten, sondern wirklich entweder einen Sojadrink verwenden oder eben eine laktosefreie Tiermilch. Die Lebensmittel sollten im akuten Schub auch eher fettarm sein, damit es die Verdauung so einfach wie möglich hat. Und Trinknahrungen können eine super gute Hilfe sein, damit es möglich ist, die nötigen Eiweißportionen zu schaffen, weil die haben eben alle Hauptnährstoffe, also Eiweiß, Kohlenhydrat, Fette drinnen, dann auch Vitamine und Spurenelemente und die bekommt man in der Apotheke, aber auch direkt über die Hersteller. Da also unbedingt von einer Ernährungsfachkraft begleiten lassen, denn die schaut sich dann wirklich konkret an, also so mache ich bei meinen Patienten und Patientinnen, was ist möglich, was wird gerne gegessen, was können sich die Leute vorstellen, wie geht es ihnen und wo kann man dann anreichern, also mit Proteinpulvern, aber nicht irgendwelchen, sondern wirklich welchen, die da gut geeignet sind, die eine gute Zusammensetzung haben, möglichst keine eben Zusatzstoffe wie Aromen oder Verdickungsmittel, Stabilisatoren oder so. Oder wo kann man Trinknahrungen verwenden? Also da gibt es eine Menge Tipps und Tricks, die wir Ernährungsfachkräfte da für Patientinnen und Patienten im Schub auf Lager haben. Ja, und gerade beim Morbus Crohn ist es so, dass oftmals, je nachdem, welcher Teil des Verdauungstrakts da betroffen ist, ich habe gesagt, es kann von der Mundhöhle bis zum After auftreten. Ja, wenn der Dünndarm betroffen ist, was ja oft so ist, dann da ist es einfach auch so, dass hier die Ernährung durchaus auch als Therapie oft eingesetzt wird. Also gerade zum Beispiel im pädiatrischen Bereich, also bei Kindern und Jugendlichen mit Morbus Crohn, gibt es zum Beispiel die EEN, die exklusive enterale Ernährung, als eine Therapieoption, damit man diese Kinder und Jugendlichen in die Remission bringt. Und da werden dann für mehrere Wochen ausschließlich ganz spezielle Trinknahrungen getrunken, also kein normales Essen, keine Snacks, nichts, sondern nur diese Trinknahrung. Und die hilft dann, dass sich diese Remission einstellt, also dass die Kinder und Jugendlichen aus dem Schub rauskommen in die ruhende Erkrankung. Ja, und je nachdem, wie schwer der Schub ist, wird das eben auch bei Erwachsenen gemacht. Es kann eben auch sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen so weit gehen, dass man überhaupt parenteral ernährt für eine Zeit lang. Also das heißt, die Nährstoffe, Energie und Nährstoffe über die Vene gibt, über speziell zusammengesetzte Ernährungslösungen und somit dann wirklich dem Darm die Möglichkeit gibt, sich einfach einmal zu erholen, dass die Entzündung wirklich zurückgeht mit der Medikation natürlich, die man dazu auch kriegt und dann wieder langsam aufbaut. Also lass dich da auf jeden Fall von einer Ernährungsfachkraft begleiten. Und ein Punkt, den möchte ich last but not least auch noch ansprechen. Es ist natürlich, ich habe es eh schon mehrmals erwähnt, so, dass es nicht nur an den Hauptnährstoffen happert, also am Eiweiß oder an der Energiezufuhr, ja, dass zu wenig Kalorien gegessen werden können, sondern dass auch Mikronährstoffmängel häufig auftreten. Und das natürlich aus verschiedenen Gründen. Also einerseits, dass man wenig essen kann oder möchte und dann zu wenig Eiweiß, zu wenig Eisen, Zink, Folsäure, Kalzium zum Beispiel aufnimmt. Dann natürlich hat man erhöhte Verluste durch die Durchfälle, die man hat. Ja. Also das betrifft dann zum Beispiel Zink, Magnesium, Natrium, Kalium und auch Flüssigkeit. Da habe ich eh schon ein paar Tipps gegeben, was man da eben machen kann. Also trinken sowieso und dann natürlich auch da schauen, dass man Elektrolytlösungen hat, dass man verdünnte Obst- und Gemüsesäfte milde trinkt, dass man da die Elektrolyte dann drinnen hat. Das muss man sich eben wieder Case by Case anschauen. Wie häufig sind die Durchfälle, wie flüssig sind die auch und so weiter, ja. Dann natürlich Blutverlust, der auftritt, blutige Durchfälle zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa. Da ist natürlich Eisen genau der Mikronährstoff, der da verloren geht. Und natürlich diese schlechte Nährstoffaufnahme, vor allem bei Morbus Crohn, wenn der Dünndarm betroffen ist. Und das betrifft Vitamin B12, wie ich schon gesagt habe, aber auch Eisen, Zink, Folsäure zum Beispiel. Und durch die Entzündung braucht der Körper einfach mehr Eiweiß, mehr Eisen, mehr Zink für die Wundheilung und auch Omega-3-Fettsäuren. Also gerade zum Beispiel Omega-3 macht auch auf jeden Fall Sinn, auf das einen Fokus zu legen und auch zu supplementieren, weil das vielleicht übers Essen höchstwahrscheinlich nicht gehen wird. Natürlich haben auch die Medikamente Nebenwirkungen. Cortison zum Beispiel, wenn das länger eingenommen werden muss, dann ist es auch sehr ratsam, mit einer Ernährungsfachkraft darauf zu schauen und zu schauen, wie man wirklich genug Kalzium in die Ernährung integriert. Also hier jetzt nochmal zusammenfassend alle Mikronährstoffe, die du da auf jeden Fall im Auge behalten solltest, wo du eine Blutabnahme machen solltest, um deinen Status zu kontrollieren, beziehungsweise auch mit einer Ernährungsfachkraft zusammenarbeiten solltest. Denn man kann leider nicht alle Nährstoffe gut im Blut messen, also so, dass wirklich der Blutwert aussagekräftig für die Versorgung ist. Zum Beispiel bei Folsäure oder bei Zink ist es schwierig. Da geht es eher darum, dass man schaut, okay, was ist der, diejenige, und ist da davon auszugehen, dass wenn der jetzt nicht im Schub ist, sondern in der Remission, dass er da genügend aus der Nahrung aufnehmen kann. Also ist er überhaupt genug im Essen, ja? Also gerade Folsäure, Zink ist wirklich etwas, wo eher die Ernährungsfachkraft dann drauf schauen kann und sagen kann, da besteht eher ein Mangel wahrscheinlich, weil das kann man auf dem Blut nicht so gut messen. Was man gut messen kann im Blut ist Eisen, da aber wirklich nicht das freie Eisen im Blut messen lassen, sondern Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung, das Blutbild dazu anschauen, Hämoglobin, dann auch Entzündungsmarker CRP, weil wenn das erhöht ist, dann stimmen diese Parameter nicht mehr. Ja, dann kommt es da zu Verschiebungen und das ist nicht aussagekräftig dann. Dann Vitamin B12 und hier auch nicht das im Serum messen, das wird immer wieder gemacht, aber wirklich aussagekräftig ist das Holotranscobalamin, das ist das aktive Vitamin B12, eventuell Methylmalonsäure, also diese Parameter anschauen lassen und Vitamin D, das kann man super. Also das Calcidiol, 25-Hydroxyvitamin D, das kann man super messen im Blut. Also diese Sachen sind aussagekräftig. Folsäure- und Zinkstatus ist besser, wenn man das über eine Ernährungsanamnese mit einer Ernährungsfachkraft sich anschaut. Also zusammenfassend von der Ernährung her, gerade vor allem im akuten Schub, es geht um Energie, um Eiweiß, um Flüssigkeit und ausreichend Mikronährstoffe. Wenn das übers Essen nicht geht, dann wirklich da enterale Ernährung, Sondenkost eventuell eben oder Trinknahrungen. Das wäre natürlich, bevor ich eine Sonde lege, mal mit Trinknahrungen und Anreicherung probieren. Wie gesagt, bitte mit einer Ernährungsfachkraft zusammenarbeiten, einer Diätologin in Österreich, einer Diätassistentin in Deutschland oder einer Ökotrophologin mit einer Zusatzausbildung. Lass dich da gut begleiten. Denn da ist extrem viel möglich und es ist ein wichtiger Teil, dass du einfach gut versorgt bist und langfristig natürlich eben auch die Versorgung mit den genannten Mikronährstoffen, also Eisen, Zink, Vitamin D, Vitamin B12 im Auge behalten und dann gegebenenfalls, je nachdem, welche Medikamente du nehmen musst, auch Calcium zum Beispiel, ja, das muss man sich dann eben immer anschauen, das ist einfach individuell. Es gibt, wie so oft in der Ernährungstherapie, kein One-Size-Fits-All, sondern es kommt wirklich darauf an, hast du Morbus Crohn, hast du Colitis ulcerosa, hast du eine mikroskopische Colitis, wie oft hast du einen Schub, wie lange dauern deine Remissionsphasen. Und im nächsten Teil meines CED-Specials schauen wir uns dann an, wie du deine Ernährung am besten zusammenstellst, welche Stellschrauben du drehen kannst, welche Tipps und Tricks es gibt, damit du die Remissionsphase möglichst lange aufrechterhalten kannst. Also sei da auf jeden Fall wieder mit dabei. Und damit du diesen zweiten Teil nicht versäumen kannst, gleich meine Bauchdetektivgeschichten auf deiner Lieblingspodcast-Plattform abonnieren und eventuell eben auch für mein Mittwochsmail anmelden, denn dann bekommst du die aktuelle Bauchdetektivgeschichte immer gleich in deine E-Mail-Inbox, sobald sie erscheint. Falls du dir super viel Wertvolles an Infos aus dieser Bauchdetektivgeschichte hast mitnehmen können, dann würde es mich extrem freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, Sterne vergibst, mir gerne auch etwas schreibst, denn das hilft, dass meine Bauchdetektivgeschichten anderen, die auf der Suche sind nach Infos, gerade zu diesem doch super wichtigen Thema, das viele, viele Menschen betrifft, dass die das dann auch angezeigt bekommen. Denn es ist immer so, je besser ein Podcast bewertet wird, umso mehr wird er auch angezeigt und ausgespielt auf den Podcast-Plattformen. Also vielen Dank schon mal, wenn du dir da eine Minute Zeit nimmst und Sterne vergibst. Und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder hören. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela. Thank you.